Ich grüße euch, liebe Gemeinde, und auch die am Livestream. Hallo. Hier wäre noch Platz gewesen, aber macht es euch gemütlich. Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine Reportage vom Grand Canyon hat mich vor kurzem fasziniert. Von einer Expedition zur Erforschung des Colorado Rivers im 19. Jahrhundert gibt es folgenden Bericht. Darin beschreibt John Wesley Powell seine bahnbrechende Expedition durch den Grand Canyon, dem größten Naturwunder der Vereinigten Staaten. Die herausragende Leistung der Expedition besteht darin, dass zum ersten Mal das Gebiet des Colorado Rivers akribisch erforscht wurde und die erste Durchquerung des Grand Canyons gelang. Nachdem Powell bereits mehrfach und erfolgreich das Gebiet der Rocky Mountains erforscht hatte, brach er am 24. Mai 1869 zum Colorado River auf. Mit dem Boot erreichten die 10 Mann starke Expedition schließlich die Schlucht des Grand Canyon. Als sie nach strapaziösen, entbehrungsreichen Monaten schließlich zur Mündung gelangt waren, hatte die Expedition über 1500 Kilometer zurückgelegt und eine der wichtigsten Entdeckungsfahrten der amerikanischen Geschichte beendet. So weit, so gut. Einige Abenteurer haben kürzlich die Erforschung des Colorado Rivers nachgestellt. Sie bauten die gleichen Boote, nur ihre Ausrüstung war auf dem neuesten Stand. Außerdem hatten sie Karten vom Flussverlauf und wussten, wie weit sie jeweils von der Mündung entfernt waren. Die besonderen Gefahrenstellen waren darauf genau eingezeichnet und beschrieben. Einen Abschnitt von Stromschnellen, der vor ihnen lag, hatten die Forscher Vorhölle genannt. Den darauf folgenden Abschnitt Hölle. In der Vorhölle ging den Abenteuern beinahe ein Boot zu Bruch. Es musste repariert werden, bevor es zur Hölle weiterging. Diese Höllentour ist in Teilen wie ein Gleichnis von meinem Leben und vielleicht auch vom Leben eines manchen anderen, der hier ist. Darin finden sich streckenweise Klippen und Stromschnellen. Manchmal ging es drunter und drüber. Manchmal verlor ich den Halt und den Boden unter den Füßen. Auch Jahre später, als ich Christ wurde und auf geraden Wegen unterwegs war, hatte ich die Überzeugung, nun wäre alles ausgestanden. Doch wenn ich die vergangenen Jahrzehnte zurückschaue, waren da immer noch Klippen und Untiefen. Aber den entscheidenden Unterschied machte jetzt Jesus, der mit mir im Boot sitzt. Aus einem spannenden Lebensabschnitt, den ich in einem evangelischen Orden der Jesusbruderschaft verbrachte, stammt ein Lied, das auch von turbulenten Zeiten handelt. Es ging auch unter uns Jesusbrüdern manchmal recht stürmisch zu. Diesen Wellenritt hat einer von uns in Versen und Noten in Mosaik 1 Liederheft festgehalten. Vielleicht hat jemand von Ihnen diese Liederhefte schon mal gesehen. Es gibt mittlerweile 5 davon. In einer Limburger Kirche haben wir solche Lebenslieder dann eingesungen und auf einer Musikkassette festgehalten. Es waren damals 1974 noch moderne Lieder, von denen auch einige in unser evangelisches Gesangbuch aufgenommen wurden. Das passende Lied Nummer 28 aus Mosaik 1, aus diesem Heft, das mir während der Predigtvorbereitung einfiel, heißt »Jesus, du bist meine Freude«. Und die Verse, Jesus, dich will ich lieben, Jesus, dich lasse ich nicht. Jesus, du gibst mir Frieden, der überwältigt mich. Mögen die Wellen toben, Winde mich hart umwehen. Jesus bei mir im Boote hat Macht zu widerstehen. Froh ziehe ich meine Straße, du mein Begleiter bist, du bist mir täglich nahe, Jesus die Freude ist. Wäre natürlich viel schöner, wir würden das hier zusammen singen. Ne? Aber dazu hatte ich heute keine Zeit und auch nicht Begabung. Die Predigt heute gilt besonders den Frauen und Männern, die manchmal so dran sind wie ich damals. Trotz der Klippen und Untiefen in unseren Lebensabschnitten, trotz der Ängste wegen der oftmals krummen Wege, die wir haben, sind wir erwählt und werden das Ziel erreichen. Jesus markiert heute deinen Standort, an dem du dich gerade befindest, mit einem Zuspruch, und er sagt: Ich stehe an deiner Seite. Langsam müssen wir uns jetzt dem Predigttext nähern, der uns bereits begleitet hat. Ich lese aus Johannes 13, Vers 1 bis 15. Übrigens hat heute eine neue Predigttextordnung begonnen in der Landeskirche, an die ich mich ausnahmsweise nicht gehalten habe. Johannes 13, Vers 1 bis 15. Die Fußwaschung. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Übergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun die Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. In der Erzählung des Jüngers Johannes gibt uns der Herr Jesus ein Zeichen seiner Liebe. Und das tut er, obwohl er den vollkommenen Durchblick hat und auch der Verräter unerkannt mit ihm am Tisch sitzt. Er entäußert sich selbst und wurde ein Knecht, heißt es im Philipperbrief. Genau das macht jetzt Jesus. Er zieht das Festkleid aus und tauscht es mit einer Schürze. Gelegentlich helfe ich meiner Frau in der Küche, selten genug, und binde mir dabei eine Schürze um, damit das Sonntagshemd nicht schmutzig wird. Aber ich hüte mich, damit vor die Haustür zu treten. Es könnten mich ja die Nachbarn sehen, so wie ich da so vor mich hin diene. Jesus aber ist im Dienen authentisch. Dienen ist seine Natur. Er kniet sich der Reihe nach vor seine Jünger hin, und da hätten wir ein Bild dazu. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Mich hat es damals sehr inspiriert, als ich das erste Mal gesehen habe. Also Jesus kniet sich der Reihe nach vor die Jünger hin. Er nimmt die staubigen Füße in seinen Schoß, wäscht sie und trocknet sie danach mit einem Tuch ab. Das muss man ihm erstmal nachmachen. Ganz gewiss, die Fußpflegerin macht das auch, aber ich glaube nicht, dass sie dabei in ihrem Herzen Liebesgedanken für mich hat. Als die Reihe an Petrus gekommen ist, wehrt er sich empört, wehrt diesen Dienst Jesu ab. Er sagt vehement, niemals sollst du mir die Füße waschen. Wir hatten anfangs von Jesus gelesen, wie er mit voller Absicht und Selbstbewusstsein den Jüngern diesen Dienst tat. Er sagt, ihr nennt mich Herr und ich bin es auch. Wie er den Seinen, die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende, berichtet Johannes, der das vollkommene Liebeswerk Jesu kennenlernte. Also die ganze Zeit, seit sie mit ihm unterwegs war, liebte er sie, auf Schritt und Tritt. So können wir ihm auch unser Leben, in unserem Leben kennenlernen, in seiner Nachfolge. Auch uns liebt er auf Schritt und Tritt. Ob wir das jemals, jedes Mal wahrnehmen oder nicht, aber das ist seine Gesinnung. Seine Liebe ist keine weichliche Affenliebe. Seine Liebe packt auch zu, wo es unangenehm wird, wo wir Jüngerinnen, und das ist das einzige Mal, wo ich dieses Gender-Wort benutze, wo wir Jüngerinnen uns manchmal schämen müssen. Der gute Hirte sucht sein Schaf inmitten der Dornen, manchmal im Schmutz und im Gestank dieser Welt. Überall dort sucht Jesus, wo wir Verlorenen uns naturgemäß verlaufen. Jeder weiß, wovon ich rede und wo seine persönlichen Irrwege sind. Dass nicht nur die Füße dabei schmutzig werden, sondern manchmal auch die Seele, das weiß der gute Hirte. Er scheut sich nicht, seine verlorenen Schafe dort zu suchen. Solltest du mir die Füße waschen, fragt Petrus voller Erstaunen und voller Scham vielleicht auch. Sollte Jesus ihm so nahe kommen, bis in den intimen Bereich seines Herzens, da wo es dunkel ist? Die Füße sind nur das Synonym dafür. Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erkennen, sagt Jesus. Nur wenige Tage später, bei der Kreuzigung und nach der Auferstehung Jesu am See Genezareth, wo Jesus Petrus besonders zur Brust nimmt, da erkennt er sich. Wie Jesus ihm dort begegnet, ist die liebevolle Fortsetzung der Fußwaschung. Darüber sprechen wir aber ein andermal. Heute genügt es, dass wir Jesus unsere Füße hinhalten. Denn wenn wir das verweigern, haben wir keinen Anteil an ihm. Kurz nach dem Aufstehen am vergangenen Montag wurde mir bewusst, was das bedeutet, keinen Teil an Jesus zu haben. Es steht unser gesamtes ewiges Leben auf dem Spiel. Kein Teil an Jesus haben, ist gleichzusetzen mit Worten, die Jesus an einer anderen Stelle sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist ausschließlich. Durch Christus werden wir eine neue Kreatur, die Anteil am Himmel und an Gottes Ewigkeit bekommt. Und Jesus sagt, ich bin die Tür und wer durch mich eingeht, der wird Weide finden. Kein eigener Verdienst schafft uns diesen Einlass. Keine guten Werke sind der Schlüssel, denn wir haben viel mehr schlechte Werke auf unserer Liste. Als Petrus diese Tragweite seiner Weigerung erkennt, bricht es aus ihm heraus, Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Ja, Herr Jesus, ich möchte vollen Anteil an dir, nicht nur ein bisschen. Ich möchte dir ganz gehören. Denn auch deine Liebe schenkt sich mir ganz, ohne Rückhalt. Sie ist wie ein Strom, der alles Unreine wegspült und mich reinigt. Übrigens, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist das Mittel der Wahl. In der Epistellesung haben wir vorhin gehört, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz und die Sünde von uns abgewaschen und uns zu neuen Menschen gemacht. Die Sehnsucht des Petrus geht genau in diese Richtung. Das weiß Jesus bereits, als er seinen Jüngern von den Füßen bis zum Herzen behandelt. Er kennt alle seine Jünger und Jüngerinnen und ihre gestörte Selbstwahrnehmung. Vorausschauend sagt er deshalb zu Petrus bei einem anderen intimen Gespräch: Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Lukas 22. Da ist es das Wort von der Bekehrung. Die meisten Menschen haben Angst vor dieser Notwendigkeit. Umkehr von verkehrten Glauben, Denken und Handeln ist die Voraussetzung, damit wir im Leben nicht das Ziel verfehlen. Ihr seid schon rein, sagt Jesus seinen Jüngern im Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Auch in unserem Text sagt er so etwas. Ihr seid rein, weil ihr euch an mich angeschlossen habt, weil ihr mit mir tief verbunden seid wie die Rebe im Weinstock. Auf diese tiefe Verbindung kommt es mir an. Die kommt zustande, wenn man sich mit Jesus verbindet, wie das in der Ehe zwischen Menschen geschieht, zwischen Mann und Frau. Der gemeinsame Ring symbolisiert das. Zwischen Petrus und Jesus ist Untreue bei der Verleugnung im Hof des Pilatus getreten. Da hat Petrus das bitterlich bereut und hat bitterlich geweint. Trotz seiner Untreue blieb Jesus treu und ließ seinen Jünger nicht fallen. Auch wegen unserer gelegentlichen Untreuen lässt Jesus uns nicht fallen. So ist er einfach. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Petrus hat sich bekehrt und unter Tränen neue Einsichten über sein verkehrtes Leben gewonnen, weil Jesus ihn liebevoll und erkennend angesehen hat. Ein Blick seiner Augen hat genügt. Tage darauf, es war am See Genezareth, hat ihn Jesus liebevoll aufgenommen und in sein Amt eingesetzt, ohne Regress und ohne Anklage, nur Vergebung und Amnestie. Das ist übrigens die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diese Zusage sollte uns die Umkehr leicht machen. Wir Menschen sind viel nachtragender, als Jesus das je sein könnte. Beispiele für diese Liebe Jesu, die sich nicht erbittern lässt, gibt es einige. Zum Beispiel in der Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählt. Der kehrte um, in Klammern, er bekehrte sich und kam wieder nach Hause, nachdem er seine Flucht und die Folgen bereut hatte. Vater, ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater hat ihn wieder aufgenommen, wie er war, und hat ihm neue Kleider anziehen lassen. Sicher hat er zuvor die alten Lumpen ausgezogen und gebadet. Die Freude des Vaters war grenzenlos, als er ausrief: Dieser mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden worden. Wenn ich in den Keller gehe, wo mein Arbeitszimmer ist, hängt vor mir an der Wand das Bild vom verlorenen Sohn und von dem Vater, der ihn in die Arme nimmt. Und da steht genau das: Dieser mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Weil der Vater das wirklich ernst meinte, steckte er ihm seinen Siegelring an den Finger, damit er wieder geschäftsfähig sein konnte. Und er vertraute ihm wieder. Und du? Wir können die Predigt nicht enden lassen, ohne persönlich so zu fragen: Wer ist Jesus für dich? Bist du schon ein Teil von Jesus, eine Rebe an seinem Weinstock? Ich scheue mich nicht, denn so fragen auch die Evangelisten normalerweise, damit die Hörer Nägel mit Köpfen machen können. Und dann rufen sie auch noch nach vorne zum Altar, der sogenannte Altarruf, und dort dürfen sie ihr Leben Jesus übergeben. Das haben einige von uns, die hier sind, schon gemacht. Und es war gar nicht schlecht. Wir sprachen in unserem Hauskreis auch über die berühmten drei Worte: Ich liebe dich, Jesus. Es gibt Beispiele im Neuen Testament von Menschen, die dieses Bekenntnis abgelegt haben. Die Frauen freuen sich auch immer wieder, auch wenn sie es immer wieder schon gehört haben, wenn der Mann ihnen sagt: Ich liebe dich. Und ich kann euch eins verraten, auch die Männer freuen sich, wenn die Frauen ihnen das immer wieder sagen. Ich liebe dich, Jesus, freut sich auch darüber, sollte man gar nicht meinen. Aber am See Genezareth, als er Jesus dreimal fragte, hast du mich lieb, Petrus? Da lag Jesus was dran, dass man ihm das auch mal sagt. Ich liebe dich, Jesus. Und es gibt genug Gründe, womit wir das begründen können und ihm sagen. Niemand kann Jesus seinen Herrn heißen ohne den Heiligen Geist. Der bewirkt in uns die vollkommene Hingabe an Jesus. Als Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, am See nach der Auferstehung. Und er dort auch sagte, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Da waren das Einwirkungen des Heiligen Geistes. Wenn du sowas spürst, dass das in dir hochkommt, dann solltest du es ausdrücken und vielleicht auch aufschreiben. Und dir merken, Jesus, ich liebe dich. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus, mein Erlöser. Thomas, der Zweifler, der zuerst nach handfesten Beweisen fragte und dann sagen konnte, Jesus, mein Herr und mein Gott. Wir haben das im Hauskreis einfach mal uns gefragt. Haben wir das schon mal persönlich gesagt, aus tiefstem Herzen? Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Manchmal scheuen wir uns davor, warum eigentlich? Sondern öfters tun. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Das hört er gern. Und für uns ist es gut. Aber auch das Bekenntnis eines kleinen Mädchens nimmt Jesus genauso ernst, wenn es in seinem Zimmer heimlich auf einen Zettel schreibt, ich will dir gehören, Jesus, ab heute. So geschehen bei uns zu Hause. Jesus lässt die Fußwaschung nicht als eine besondere einmalige Handlung im Raum stehen, sondern fordert seine Jünger auf, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr das genauso machen sollt. Ja, wir werden das jetzt nicht machen. Keine Angst, wir werden hier keine Fußwaschung jetzt inszenieren. Das wäre zu viel des Guten. Es war aber vor einigen Wochen in Hermannsburg, als wir mit einer Gruppe kirchlicher Mitarbeiter, die heute alle im Ruhestand sind, zusammen waren. Ich war darauf nicht gefasst und überrascht, als einer der Pastoren uns anbot, die Fußwaschung zu praktizieren. Er kam auf mich zu und nahm mich zur Seite. Was ich von unserer Handlung behalten habe, war die Zusage Jesu bei dieser Handlung, wenn du, Klaus, schwach bist, dann bin ich stark in dir. Du bist von mir erwählt. Und ich hatte gerade ziemlich zu tun mit mir. Ich fühlte mich gar nicht so erwählt und gar nicht so clean. Und dass Jesus das dann sagt, wo du so drauf bist, wie du gerade drauf bist. Ich mag dich, kann dich brauchen. Ich habe dich erwählt. Dabei bleibt es. Trotz der krummen Wege und deiner unzulänglichen Zugänglichkeiten. Klaus, du bist mir recht. Im Anschluss wirkten diese Worte in mir nach und ließen mein Leben Revue passieren. Ich staunte über Untiefen darin, an denen ich fast gescheitert wäre. Mein Boot hatte die Stromschnellen im wilden Wasser passiert. Ich bin im Wesentlichen mit heiler Haut davongekommen. Jesus war ja bei mir im Boot. Auch wir sind nun am Ende unserer Reise durch den Grand Canyon. Wenn wir die Stromschnellen vor Hölle und Hölle hinter uns gelassen haben, kommen wir in ruhigeres Fahrwasser. Im Mündungsgebiet, dem Golf von Kalifornien, dürfen wir uns freuen und von den Strapazen erholen. Wir haben dann das Ziel unserer Reise erreicht. Übrigens, einer ist mit seinem Boot umgekehrt, nicht in den Stromschnellen, sondern rausgefahren aus dem Fluss und hat es nicht vermocht, es zu Ende zu bringen. Dazu sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 10, doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden, und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Wenn es dir wichtig ist, etwas von der Reise festzuhalten, von deiner Lebensreise, dann schreib einen Reisebericht und halte Zwiesprache mit Jesus, deinem Herrn. Er ist es, der den Colorado River und sein Bett im Grand Canyon gemacht hat. Schreibe an Jesus und sage ihm in deinem Brief alles, was dir an Einsichten über dich gekommen ist. Man kann das auch eine Beichte nennen. Er wartet darauf und freut sich auf dich. Amen.